Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Hallo zusammen, in dieser Folge machen wir mal einen Schwenk weg von unseren häufig diskutierten Blockchain-Themen und nehmen mal wieder Mehrwertsteuerthemen stärker in den Blick. Und wie immer am Anfang ein kurzer Disclaimer, wir erzählen hier viel über Steuern, Recht und Technik, aber das darf man natürlich nicht mit einer Rechtsberatung verwechseln und alle Ansichten und Meinungen von uns oder insbesondere von mir kommen auch aus keiner Funktion heraus. Ich darf an dieser Stelle wie immer die liebe Claudia begrüßen.
Hallo zusammen.
Und das Wort steht bei dir, bitte.
Ja, Robert, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Wie du schon angekündigt hast, ist der heutige Schwerpunkt ein Mehrwertsteuerthema wieder. Und das Thema wollen wir einschieben, weil eben der Hauptanwendungsfall der Blockchain-Technologie eben im Bereich der Mehrwertsteuer liegt. Das haben wir auch schon in ein paar Podcasts davor angesprochen und immer wieder mal thematisiert. Wenn es einen Steuerbereich gibt, in dem eben aktuell besonders viele Digitalisierungsinitiativen entwickelt werden, dann passiert dies eben in der Mehrwertsteuer. Das hängt hauptsächlich auch damit zusammen, dass die Mehrwertsteuer in Europa grenzüberschreitend harmonisiert ist, ein Massenverfahren und die Regelungslücken national, aber auch die rechtlichen Feinheiten zu anderen Mitgliedstaaten sehr vielfältig sind. Also kurz zusammengefasst, man braucht Technik und Automatisierung, damit man überhaupt noch die Compliance-Anforderungen in der Mehrwertsteuer beherrschen kann. Aber jetzt genug von meiner Seite. Robert, gib uns doch einen Überblick über die aktuellen Tendenzen.
Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt erstmal mit der Ausgangsproblematik anfangen, weil warum ist es überhaupt notwendig, hier diese unterschiedlichen Compliance-Anforderungen durch Digitalisierung und Automatisierung irgendwie abzudecken? Im Jahr 2018 gab es in Europa eine Mehrwertsteuerhinterziehung in der Höhe von 140 Milliarden Euro. Das ist natürlich schon ein großer Betrag. Und dieser Betrag kommt hauptsächlich dadurch zustande, indem der sogenannte Karussellbetrug begangen wird. Also Firmen stellen Rechnungen aus und verschwinden, ohne die Mehrwertsteuer an die Finanzverwaltung abzuführen. Und das Unternehmen, das nun diese Rechnung erhalten hat, lässt sich die Mehrwertsteuer dann erstatten. Und das Ganze wird dann auch noch sehr häufig grenzüberschreitend abgewickelt. Und insgesamt versucht man diese Art der Mehrwertsteuerhinterziehung, aber auch andere Formen, dadurch zu bekämpfen, indem man versucht, möglichst viele Transaktionswege und Parteien, die in einem Geschäftsleben, Geschäftsgebaren auftreten, hier aufzudecken. Und so die Hoffnung natürlich nur, dass man darüber die Mehrwertsteuerhinterziehung stärker bekämpfen kann. Nun hat das aber gleichzeitig dazu geführt, dass zur Mehrwertsteuerhinterziehungsbekämpfung der gesetzliche Umfang hinsichtlich der Berücksichtigung unterschiedlicher Regelungen, aber auch der Dokumentation, also welche Transaktionen haben stattgefunden, welche Informationen müssen auf Rechnung vorhanden sein, etc., dass das immer weiter zugenommen hat. Und gerade in diesen grenzüberschreitenden Situationen gibt es inzwischen Steuerkanzleien, die darauf spezialisiert sind, genau diese Mehrwertsteuerfragen zu lösen. Das heißt, man sieht und man kann hier wahrscheinlich auch erahnen, dass es hier ein sehr komplexes Feld seit den letzten, ja, also eigentlich seit der Harmonisierung in Europa entstanden ist. Es gibt nun zwei ganz grobe Digitalisierungsrichtungen, wie man versucht, nun in der Mehrwertsteuer da ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, Vereinfachung reinzubringen.
Ich bin gespannt, Robert.
Das komplizierte System, es ist halt leider so. Also wir haben nun auf der einen Seite die Finanzverwaltung, die nun versuchen, ihr Risikomanagementsystem aufzupolieren und auch geeigneten Zugriff auf die notwendigen Datenquellen zu erlangen. Und dann auf Unternehmerseite versucht man halt, diese Mehrwertsteuer-Compliance überhaupt handhabbar zu machen und hier vor allen Dingen eine sichere Abwicklung zu gewährleisten. Weil warum ist es sehr, sehr wichtig, die Mehrwertsteuer-Compliance zu erfüllen? Weil in der Betriebsprüfung viele, viele Jahre nachdem überhaupt eine Rechnung oder sowas ausgestellt wurde, können dann Steuerforderungen entstehen, die dann auch noch verzinst werden müssen. Das heißt, erfüllt man nun diese Compliance-Anforderungen nicht genau und streitet sich dann im Zweifelsfall und die Finanzgerichte geben dann der Finanzverwaltung recht, dann kann es hier zu sehr, sehr hohen Mehrwertsteuernachforderungen führen, die dann auch sehr schnell existenzbedrohend werden, weil die werden dann verzinst. Und im Geschäftsleben hat man dann vielleicht jetzt gerade auch keine Liquidität und dann ist man relativ schnell bankrott.
Ja, das ist eine logische Reihenfolge von dem, was passieren kann, ne?
Gefährlich. Reihenfolge.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für den Hintergrund. Wir konzentrieren uns heute aber auf die Finanzverwaltung, also welche Reportingpflichten von staatlicher Seite inzwischen digital erfüllt werden müssen. Dazu gibt es insgesamt zwei Begriffe, die immer gerne in die Digitalisierung eingeworfen werden. Zum einen Transaction-Based Reporting und das E-Invoicing. Was sind die Unterschiede, Robert?
Es gibt nun inzwischen in Europa sehr viele Umsetzungsbeispiele, wie man versucht, ein möglichst dichtes Informationsnetz auszulegen, damit man darüber Mehrwertsteuerhinterziehung identifizieren, aber auch bekämpfen kann. Und nun kann man das Beispiel Griechenland heranziehen, wo man bereits versucht, relativ früh in der Supply Chain bei Warenbewegungen diese Transaktionen zu erfassen. Die werden dann auch der Finanzverwaltung gemeldet. Und also diese Meldung kann man nun als Transaction-Based Reporting verstehen. Mhm. Ich muss dazu sagen, diese Begriffe werden leider sehr häufig sehr schwammig benutzt. Deswegen kann auch beim Transaction-Based Reporting auch das Reporting von Rechnungen darunter fallen. Also wir haben eigentlich die gesamte Kette von, du hast eine Ware, die kommt in dein Warenhaus oder die verschiebst du irgendwo hin und dann bis zur Rechnungsstellung, bis zum Geldeingang. Also wir haben hier wirklich ein sehr dichtes Netz inzwischen, was ausgeworfen wurde. Und wenn man nun auch nochmal perspektivisch einen Schritt weitergeht über die eigentliche Rechnungsstellung hinaus, dann geht es sogar in die Richtung, dass die Zahlungsdaten von Dritten erfasst werden. Hatten wir auch mal im Podcast, Central Electronic System of Payment Information. Ganz alter Hut inzwischen, aber mein Gott,
also
können wir ja nochmal Werbung machen.
Also schaut gerne in die alten Podcasts rein.
Genau, genau. Also, und wir haben jetzt dieses, also wir haben diese perspektivische Handhabung von Zahlungsdaten. Aber wenn man nun das E-Invoicing in den Blick nimmt, dann bedeutet das sehr simpel gesprochen, dass wir eigentlich nur elektronisch Rechnungsdaten erfassen, aber auch austauschen. Und nun gibt es einen wesentlichen Unterschied zu, ich verschicke eine PDF-Rechnung per E-Mail, das ist zum Beispiel kein E-Invoicing, weil die Daten, die in einem PDF-Dokument sind, da gibt es zwar Techniken, die das inzwischen auslesen können, aber eigentlich sind die nicht per se maschinenverwertbar. Und das sind dann auch die ganz großen Potenziale, nämlich man versucht dieses E-Invoicing so zu gestalten, dass ich quasi eine medien- und informationsbruchfreie Ebene schaffe, wo ich Informationen von Rechnungen in Buchhaltungssysteme übertragen kann. Und die Systeme können dann direkt was damit anfangen, weil die genau wissen, diese Zahlen, die übermittelt wurden, die haben die und die Funktion.
Jetzt bediene ich mich mal einem weiteren Schlagwort, Real-Time-Reporting. Und gerade als du E-Invoicing angesprochen hast, es gibt auch das italienische Modell, also dass Italien ein sehr gutes System zum Austausch von Rechnungsinformationen entwickelt hat. Es wird ja auch darüber nachgedacht, dass man dieses Modell auf Deutschland überträgt. Wer mal nachlesen will, es gibt eine super Studie dazu beim Verband elektronischer Rechnungen zum italienischen Modell.
Genau, kann ich nur empfehlen. Also es ist sehr, sehr, sehr gut beschrieben und auch wie man das auf Deutschland übertragen kann. Aber gut, kommen wir erstmal zum Real-Time-Reporting. Das bedeutet einfach nur, dass das Reporting, also das Berichten von steuerrechtlichen Pflichten, mehr oder weniger sofort an die Finanzverwaltung erfolgen muss. Und da gibt es nun wieder auch ein paar Abschichtungen. Also man kann jetzt sagen, quasi in der gedanklichen Sekunde, wo etwas passiert, muss ich sofort der Finanzverwaltung mitteilen. Es gibt da ein paar Abschwächungen von, zum Beispiel in Spanien. Da muss das der Unternehmer erst ein paar Tage, nachdem er die Rechnung gestellt hat, muss er die Rechnung quasi an die Finanzverwaltung weiterleiten. Aber du hast jetzt gerade Italien angesprochen, da kann man sehr viel zu sagen, aber wir fassen uns jetzt ein bisschen kürzer. Es gibt nun seit dem 01.01.2019, müssen im Endeffekt alle B2B und alle B2C-Rechnungen über ein Austauschsystem, das ist eine Plattform, ich kann jetzt leider den italienischen Namen nicht aussprechen, aber wir nennen es jetzt einfach mal SDI. Das ist von der Finanzverwaltung und darüber werden Rechnungen versandt. Also erst, wenn eine Rechnung mit einer elektronischen Signatur über diese Plattform an den Rechnungsempfänger übermittelt wurde, gilt die als gestellt. Und diese Rechnungsinformationen werden in einem speziellen Format übertragen, das nennt sich XML. Und das ist genau maschinenauswertbar, wovon ich gerade gesprochen habe. Also hier haben wir quasi schon Potenziale, wo wir Synergieeffekte für eine maschinenauswertbare Plattform sehen. Und durch die elektronische Erfassung von Rechnungsdaten kann man, wie ich schon angesprochen habe, die zum einen besser im System verarbeiten, aber man spart halt auch relativ viel Geld, weil ich muss keine Papierrechnung mehr ausdrucken, die sind ja ohnehin immer ein bisschen nervig, man muss kein Porto mehr bezahlen. Also Es sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber man sieht hier relativ viele Synergieeffekte, die gebildet werden können.
Und ich vermute mal, dass genau vor diesem Hintergrund eben auch versucht wird, das in Deutschland einzuführen, ein solches System.
Genau. Also das ist das, man schaut quasi über den Tellerrand und man sieht, naja, ein paar andere Staaten, wie so häufig in Deutschland, waren ein bisschen schneller und besser. Und jetzt versuchen wir das irgendwie zu übernehmen. Und es gibt nun bereits sehr viele irgendwie geartete Systeme und Plattformen in Europa, die nun in irgendeiner Art und Form Transaktionsdaten oder Rechnungen verschicken. Und Deutschland ist sehr weit weg. Nun überlegt man sehr intensiv, wie man das auch in der kommenden Legislaturperiode, egal unter welcher Regierungsbeteiligung, umsetzen kann. Und die Mehrwertsteuer bietet hier ein großes Potenzial, weil sie halt halbwegs harmonisiert ist. Aber leider ist es aktuell so, dass die Voraussetzungen in Europa immer schwieriger werden, eine Vereinheitlichung durchzuführen und nicht, dass es halt zu einem Flickenteppich kommt, was halt gerade beim grenzüberschreitenden Handel sehr wichtig wäre. Nun, also das ist so ein bisschen das große Manko. Also wir entfernen uns aktuell von einer elektronischen Harmonisierung der Systeme, leider.
Okay, das sind leider keine schönen Aussichten. Vielleicht noch eine Notiz in eigener Sache. Du schreibst gerade an einer Studie des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums, in der du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und die soll nächstes Jahr erscheinen.
Genau. So viel der Plan. Ich gehe darauf intensiver ein und mache mir Gedanken, wie man das im Rahmen einer auch automatisierten Veranlagung effizienter nutzen kann.
Perfekt. Dann machen wir das mal in der nächsten Folge in einem Podcast und thematisieren das eher. Vielen Dank, Robert, für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Freude und Dank liegen auf meiner Seite. Bis zur nächsten Folge.